herzlich willkommen zu unserer Live-Aufzeichnung. Unser Klimapodcast Mission Energiewende ist hier in der Malzfabrik in Berlin-Schöneberg zu Gast. Das wissen Sie natürlich, aber das wissen nachher nicht die Menschen, die uns hören. Ja, und wir sind bei der Jahreskonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V., kurz DENEF. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Podcast Radio Detektor FM. Unsere Studios haben wir in Leipzig. Zu hören sind wir deutschlandweit. Podcasts kann man ja überall hören, also überall da, wo ihr wollt, wo Sie wollen. Und wir machen eben Podcasts zu allen möglichen Themen, damit Sie einmal kurz wissen, mit wem Sie es jetzt hier zu tun haben. Und ich bin Ina Lebetjew, ich bin Journalistin, Podcasterin und leite auch die Redaktion von Detektor FM und bin eben für diesen Klimapodcast hier verantwortlich.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie für zu Hause und unterwegs.
Jetzt möchte ich ganz kurz nochmal für die Menschen, die nicht in ihrer Branche sind, ganz kurz zusammenfassen. Also ich habe mal kurz nachgeguckt, die Stichworte, die hier im Raum sind, sind bezahlbare Energie, Klimaschutz, resiliente Infrastrukturen, smarte Unternehmen, weniger CO2, mehr Lebensqualität. Das ist das, wofür zumindest DENEF steht. Und das ist eine Initiative von inzwischen mehr als 240 Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Energieeffizienz anbieten. Und in dieser Folge von Mission Energiewende, jetzt kommen wir endlich zum Kern, geht es um das Zusammenspiel von KI, Klima und Handwerk. Und ich freue mich jetzt auf das Gespräch und stelle erst mal vor, wer hier sonst noch mit mir auf der Bühne sitzt. Das ist zum Ersten Juliane Feltum. Juliane Feltum ist Teil des Familienunternehmens Feltum GmbH für Heizungen, Lüftungen, Klimaanlagen und Sanitärarbeiten im hessischen Sachsenhausen. Sie beschäftigt sich mit der digitalen Transformation von Arbeitsprozessen und außerdem macht sie gemeinsam mit Tim Oberlies den Podcast Handwerk Next, in dem es um die digitale Zukunft des Handwerks geht. Sie dürfen gerne mal klatschen. Dankeschön.
Schön, dass ich hier sein darf.
Neben ihr sitzt Matthias Züge, seines Zeichens Architekt und Geschäftsführer von Zeit in Münster. Mit Zeit hat er zusammen mit seinem Geschäftspartner, dem Mathematiker David Nellison, eine Plattform geschaffen, mit der man das energetische Potenzial von Gebäuden und Grundstücken errechnen kann, bevor überhaupt erst gebaut und saniert wird. Richtig?
Das ist korrekt. Okay. Und vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Sehr gut. Ich freue mich auch. Und neben mir sitzt Leon Trippel. Er ist Mitinitiator und Leiter von Ohne Hände keine Wände hier in Berlin. Das ist eine Initiative, die QuereinsteigerInnen in die zentralen Handwerke der Energiewende bringen möchte und dafür Bildungsangebote schafft.
Genau.
Richtig? Gut. Dann können wir starten. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass wir zusammen über diese Themen sprechen. Die Auftragsbücher sind voll. Vielerorts fehlen Menschen, die die Arbeit machen können. Könnt ihr mir gleich widersprechen? Ich sehe schon Kopfschütteln. Der Fachkräftemangel, ich droppe einmal dieses böse Wort, ist eines der drängendsten Themen in Deutschland. Aber das Versprechen dieser Runde ist auf jeden Fall, das steht auf allen Internetseiten, auf keinen Fall darf es Gejammer geben. Ihr sitzt hier, weil ihr fürs Machen bekannt seid. Wie sehen eure pragmatischen Ansätze aus oder worin widersprichst du mir, Leon, wenn du gleich den Kopf schüttelst als Erstes?
Also wenn ich nicht meckern darf, dann wird es schwierig. Nein, also es ist ja de facto einfach so, das brauchen wir ja nicht wegdiskutieren. Es ist ja gerade so, dass in vielen Bereichen, jetzt nicht überall, aber Ausbau erneuerbare Wärmepumpen nicht ganz so läuft wie geplant. Und diese Situation der vollen Auftragsbücher, die war letztes Jahr da, war vielleicht auch bei manchen noch Anfang des Jahres da, aber die hat sich jetzt so langsam, bis auf manche Akteure, die sehr gut sind, daran die Kunden anzusprechen, in der Breite des Handwerks jetzt vielleicht nicht mehr überall so vorhanden.
Okay, und wie seht ihr diese Lage im Moment oder wie steigen wir ein aus deiner Sicht?
Also ich spreche ja für die Planer und Architekten oder vor allen Dingen für die Architekten und da sind die Auftragsbücher auch nicht mehr voll, ehrlicherweise. Ich glaube, es ist sogar relativ schwer gerade, weil sich einfach nichts mehr rechnet. Und bei uns geht es eher darum, mehr Effizienz zu schaffen. Das ist eigentlich so unsere Hauptaufgabe, gerade wo wir, glaube ich, auch schon relativ früh erkannt haben, wie man das mit Digitalisierung machen kann. Und ja, das ist, glaube ich, so die Hauptaufgabe, das in die Unternehmen reinzubringen.
Ja, ich komme ja aus der Heizungsbranche, also da ist es bekannterweise ja aktuell auch immer noch sehr viel zu tun, ob im Privatkundenbereich oder auch Großprojektenbereich. Wir sind mit dem Unternehmen in beiden Bereichen unterwegs und da muss man tatsächlich sagen, mein Antrieb dahinter, natürlich gibt es an der einen oder anderen Stelle Punkte, wo man darüber sprechen kann, dass Fachkräfte in unserem Unternehmen fehlen. Mein Antrieb ist es, herauszufinden, wie man es mit Technologie, aber vor allem eben auch mit Effizienzgewinn ermöglichen kann, Prozesse zu verschlanken und eigentlich die Zeit mehr in der Wertschöpfung zu verbringen. Das ist so mein eigener Antrieb und das versuchen wir im Unternehmen anzugehen und gehen das so Step by Step.
Und wie sehen diese Schritte aus? Da fange ich direkt bei dir an oder mach da weiter.
Also ich bin ja noch relativ frisch im Unternehmen, quasi erst seit einem Jahr. Und wenn man mit so einem neuen Blick reinkommt und eher aus dieser Digitalbranche kommt, dann hinterfragt man ja auch vielleicht mal Prozesse. Also guckt sich irgendwie jeden Prozess mal ganz genau an. Was ist da vielleicht schon digital? Wir haben schon viele digitale Tools eingesetzt, aber waren bis dato noch an keinem Automatisierungsstep. Und das, was an Feedback reinkam, war vielleicht auch mal mangelnde Kommunikation zum Kunden oder Verspätung im Prozess, fehlende Lieferung und so weiter. Also alles Probleme, die man eigentlich mit digitalen Tools und Technologie und Automatisierung lösen kann. Und dementsprechend haben wir angefangen, die Prozesse zu analysieren, die Schmerzpunkte herauszufinden und eben anhand von Automatisierungs- oder leichten Automatisierungen, teilweise Teilautomatisierungen, eben zu verschlanken und dafür auch oder dazu auch einen Effizienzgewinn zu ermöglichen.
Ja, das ist die eine Seite der Digitalisierung. Das Schöne ist, es gibt ja noch eine zweite Seite, die oftmals übersehen wird. Und zwar die, dass man, gibt ja die schöne Studie von Thermondo zusammen mit der Bundesagentur für Sprunginnovation, dass das ja erst den richtig spannenden Hebel ermöglicht. Nämlich, dass wir einfach eine sehr effiziente Arbeitsteilung nachher etablieren, also durch standardisierte Prozesse, die möglichst auch digitalisiert sind, Prozesse, die vielleicht auch wirklich voll digitalisiert sind. Es bietet halt die Grundlage, dass man wirklich sagen kann, okay, man kriegt auch im Handwerk eine bessere Arbeitsteilung hin. Das Problem ist immer im Handwerk im Vergleich zur Industrie, die Prozesse, ich meine, das Fertigungsband sieht nicht immer gleich aus. Ne? Jeder Keller, Heizungsgewerke jetzt quasi, Heizungsbau, SRK, ne? Sieht halt immer ein bisschen anders aus. So, und in so einem Umfeld quasi Prozesse zu standardisieren und eine Arbeitsteilung rein so zu etablieren, dass man sagt, okay, es können vielleicht auch Leute, die jetzt nicht exakt diese Ausbildung haben, in dem Bereich tätig werden und wertschöpfend, effizient tätig werden, das ist ja das, was dann wirklich spannend wird. Und genau so die Theorie und hoffentlich auch immer mehr die Praxis an vielen Unternehmen, kriegen wir vielleicht sogar einen Hebel mal 10 hin. Das heißt jetzt nicht, dass die Fachkraft 10 mal mehr arbeiten muss. Das heißt aber, dass wir quasi die Fachkraft mit der Unterstützung von Digitalisierung, Standardisierung und, ich will jetzt nicht sagen Hilfskräften, sondern wirklich Leuten, die halt Teilarbeitsschritte übernehmen in so einem ganzen Gesamtprozess, wirklich einen großen Effizienzhebel haben. So, das ist für mich immer so, die harte Arbeit kommt davor, wirklich, ne, diese Prozesse sich genau anzugucken. Und ich glaube, darum geht es auch, ne, wenn wir über Effizienz sprechen, sprechen wir über Prozesse. Diesen Prozessblick zu bekommen, da wirklich reinzugehen, auch gerade im Handwerk, ist halt entscheidend, auch als Betrieb, auch um zukunftsfähig zu sein, würde ich sagen.
Ja, und den Prozess als ineffizient erstmal zu erkennen. Ne? Das ist ja auch, oft ist das so gelebt über Jahre. Wenn ich jetzt für die Architekten mal spreche, ich weiß nicht, wie viele Planer und Architekten sind hier?
Es melden sich Menschen.
einen kenne ich auf jeden Fall. Da ist es halt so, wenn ich mir ein Grundstück angucken möchte, dann muss ich eher auf ein Online-Portal gehen, nur lade mir einen Katasterplan irgendwo runter, zeichne das nach in meinem CAD-System, baue dann irgendwelche Klötzchen auf, werte dieses Volumen, diese Massen aus, packe das in eine Excel-Tabelle, rechne mir die Mietfläche aus, rechne dann aus am Ende, wenn ich wirklich gut bin, was es kostet und was es dem Kunden bringt. Das ist ein super langer Prozess und ich finde dann vielleicht heraus, es lohnt sich gar nicht. So, und allein diesen Prozess für sich zu erkennen, und der wird im Büro ständig gemacht, seit Jahren läuft das gleich, den zu erkennen, dass das eben eigentlich nicht so sein muss und man deutlich effizienter arbeiten kann, das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und die vielleicht aber auch dann kommt, wenn es eben ein bisschen kriselt und man deutlich effizienter werden muss. Und ich glaube, was du gesagt hast, ist völlig richtig, dass die Digitalisierung einfach viel mehr konsolidiert und den Architekten mehr befähigt, mehr zu übernehmen, was vielleicht früher technische Zeichner gemacht haben. Ich glaube, sowas wird in Zukunft vielleicht auch wegfallen.
Kannst du mal ein bisschen darauf eingehen, was ihr mit Zeit, also wie ihr da rangegangen seid, was ihr macht und wie ihr das entwickelt habt?
Gerne. Also wir haben, jeder kennt wahrscheinlich einen Katasterplan. So, und wir haben gesagt, dieser Weg, den ich gerade beschrieben habe, der kann es eigentlich nicht sein. So, warum kann man nicht einfach auf ein Grundstück klicken? Das war immer so unsere Vision und man bekommt sofort alle Informationen in Echtzeit. Was steht da? Was soll da mal stehen? Was hat das für einen Energiebedarf? Was hat das für einen Energieverbrauch? Wie sind die Photovoltaikpotenziale? Und dazu haben wir erstmal herausgefunden, es ist eigentlich eine ziemliche Blackbox, der deutsche Gebäudebestand. Und haben dann tatsächlich Datenquellen gefunden, öffentliche Datenquellen. Jedes Land hat für sich Katasterdaten erhoben, LIDAR-Punkt-Wolkenscans erhoben und Satellitendaten erhoben. Aber jeder schön für sich und die sind gut auf irgendeiner Festplatte gespeichert.
Auch nicht an allen Ländern, ne? Also Schweden als Beispiel, da kann man quasi mit der Banknummer, kriegt man quasi alle Daten von sich, und also von jedem Gebäude eigentlich fast, ne? Also das ist ja alles öffentlich zugänglich.
Schweiz ist auch sehr gut. Ja. Bayern ist nicht so gut.
Okay. Habe ich auch gehört.
Die haben wir quasi alle zusammengepackt in eine Plattform und dann mit einem KI-System ausgelesen. Und da war für uns eben KI dann sofort die richtige Antwort, weil wir konnten nicht jedes Baurecht, ja, wir haben mit Baupotenzial angefangen, wir konnten nicht jedes Baurecht einprogrammieren. Und da lernt dann die KI von dem Bestand, der da ist, so ähnlich wie ChatGPT gelernt hat, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Haben wir quasi das Modell so trainiert, dass es ein Objekt mit Potenzial, das ist ein Objekt ohne Potenzial, die kann man aufstocken, die kann man nicht aufstocken. Und das war unser Training. Das haben wir Property Tinder genannt. Wir haben das ein halbes Jahr lang gemacht.
Okay, und das heißt, ihr könnt jetzt sozusagen, bevor wir weitergehen an die praktischen Beispiele aus dem Handwerk, wie könnt ihr jetzt Menschen helfen oder wer kommt zu euch, wie funktioniert das?
Zu uns kommen Projektentwickler, Makler und auch Banken, die quasi wissen wollen, was kann ich mit dem Objekt machen, was kann ich darauf bauen, lohnt es sich vor allen Dingen, weil wir berechnen das alles in Echtzeit durch. Wir machen immer so drei Szenarien, das Rückbauszenario, das Sanierungsszenario und eben nur eine ganz leichte Sanierung mit einer Nachverdichtung. Und dann kann man direkt sehen, was ich am Ende für dieses Grundstück zahlen kann und was es mich kostet. Also Fachjargon ist Residualwertmethode. Und man sieht sofort auf Anhieb, ob es sich rechnet oder nicht. Und leider sieht man sehr häufig, dass es sich eben nicht rechnet, aber da kommt zum Glück eben der Bestand und die KfW-Mittel gerade den Architekten und dem halt dem Bestand auch zugute. Aber das war mal besser, auf jeden Fall.
Also verschafft ihr sozusagen Menschen einen neuen Ausgangspunkt, auch wenn der vielleicht erstmal...
Eine schnellere Entscheidung einfach. Mhm. Ne? Am besten oder im besten Fall sogar eine Ad-Hoc-Entscheidung. Wir bieten oder wir versuchen sehr viele Daten direkt in Echtzeit anzubieten und dann die Entscheidungsgrundlage zu schaffen. Dann kann man sich halt für einen Weg entscheiden und dort tiefer nochmal reingehen.
Ich glaube, spannend wird es auch in dem Kontext, über den wir vorhin im Vorgang vorweg gesprochen haben, ne? Auch zum Beispiel Wärmeplanung. Ne? In Deutschland ist Wärmeplanung zum großen Teil datenbeschaffen erstmal. Ne? So, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man nicht wartet, bis man mit irgendwelchen Maßnahmen anfängt, sondern dass man isoliert, wenn man in einem Quartier, wo man halt weiß, naja, Wärmenetz ist eh nicht wirtschaftlich, kann man auch mit anderen Sachen schon anfangen. Wenn man es halt einfach einmal runtergerechnet hat, relativ simpel mit den Daten, die man halt auch woanders herbekommt, ohne dass man halt, naja, sag mal, in Jahr lang Vorlaufzeit hat und erstmal sich woanders Daten schafft, sondern zum Beispiel mit euch zusammenarbeitet und sich das Quartier halt einfach mal konkret anguckt. Ne?
Genau, oder halt eben schaut, wo habe ich denn überhaupt welche Wärmedichten in der Stadt, wo macht es auch vielleicht Sinn, eine Wärmepumpe dann einzubringen, wenn ich jetzt ein Familienhausgebiet aus den irgendwie 80er oder 90er Jahren habe, da muss ich jetzt vielleicht nicht Fernwärme hinlegen, denn da kann ich mit Wärmepumpen was erreichen. Die Stadt guckt aber dann eher, oder das ist so unsere Erfahrung, wo habe ich denn Fernwärme gerade liegen und da erweitere ich die dann einfach. Und oft ist es aber viel schlauer, dann in solchen Gebieten mit autarker Energie zu arbeiten und in der Innenstadt, da wo ich halt nicht so schnell die Möglichkeit habe, mit Wärmepumpen zu arbeiten, dann da die Leitung zu verlegen. Und da helfen wir halt, weil sowas muss nicht großartig berechnet werden, das ist schon alles da. Man muss es nur eben darstellen oder exportieren, wenn man so will.
Ja, super spannender Punkt, weil wenn man aus Endkundensicht, ich betrachte es nochmal vom Endkunden her, der bei so einem Heizungsbauer vielleicht auch reinkommt, der gerade nicht die Zeit hat, jeden Kunden vielleicht einzeln abzuholen, und man merkt da so eine extreme Verunsicherung auch beim Kunden, der reinkommt und fragt, okay, was ist, passt eigentlich zu meinem Objekt, also daran anzuknüpfen und das mittels KI auszuwerten, das ist schon ein super spannender Punkt.
Da kommen wir genau zu den Punkten, die vorhin auch in einem politischen Panel angesprochen wurden. Quartiersprojekte. Da wird ja immer noch, also wenn wir da Quartiersprojekte, Beteiligung, Bürgeransprache denken, dann ist oftmals noch ein bürokratischer Beteiligungsprozess gemeint, wenn hier politisch darüber gesprochen wird. Das kann man natürlich auch anders machen. Das ist im Kontext der Wärmeplanung auch anders vorgesehen. Bloß die Frage, können die Städte das leisten? Also eigentlich haben wir ja so ein bisschen Aufklärungsauftrag, ne? Also, dass die Stadt ja natürlich auch kommunizieren soll. Was ist denn, aus der Perspektive der ganzen Stadt, des ganzen Energiesystems Stadt sinnvoll? Und das passiert ja leider momentan noch nicht. Deswegen landet es ja leider oftmals beim Handwerk. Also bei den einzelnen Handwerksbetrieben, die dann alles auffangen müssen, was aktuell in der Politik, Politik meine ich jetzt nicht nur Bundesregierung, ne, was einfach durch die Ebenen einfach nicht gut kommuniziert wird gerade.
Genau, war vorhin, glaube ich, oder heute Morgen war es ja Thema Kommunikation. Da ist, glaube ich, auch einiges schiefgelaufen am Anfang in der Politik. Und du hast es gerade angesprochen, die Stadtwerke wissen ehrlicherweise selber auch gar nicht, wo denn jetzt überhaupt die Interessenten sind, die sich für Fernwärme interessieren oder eben für autarke Energie, weil das wird auch oft dann eben über Partnerschaften vertrieben. Und man kann eben über so eine Plattform auch sagen, hey Leute, bewerbt euch doch jetzt mal bitte bei den Stadtwerken, dass ihr Lust habt auf Fernwärme, indem man ihnen aber auch schon die wichtigen Informationen gibt. Also was bedeutet das denn für dich, wenn du Fernwärme hier bekommst oder wenn du eine autarke Energie hast? Also wann lohnt sich denn was für dich? Und damit kann man dann quasi so eine Art Bewerbungsprozess umgekehrt starten, sodass eben auch wirklich die Stadtwerke befähigt werden, zu schauen, wo habe ich denn überhaupt Interessensgruppen. Und das ist, glaube ich, sogar gefordert bei den Wärmeplanungen mittlerweile.
Genau, ist gefordert, aber die meisten wissen noch nicht wie. Also wenn man braucht bloß mal in den Report vom Kompetenzzentrum Wärmewende reinschauen. Wenn man sich da so durchweg durch diese Phasen der Wärmeplanung anschaut, wo die Kommunen hängen, dann ist es halt einfach ganz klar, Personalmangel. Ne? Also ich glaube, es gibt keine Behörde, die nicht über Personalmangel klagt. Dann gibt es halt noch den Punkt natürlich Beteiligung. Und der dritte Punkt Umsetzungspartner. So. Eigentlich, ne? Also so, das sind die Themen, aber das zählt ja nicht nur bloß für das Wärmenetz, das zählt ja auch für die kleinen Wärmepumpen. Wir müssen dieses Thema an die Leute ranbekommen, weil nur dann, also wenn man die Leute en bloc quasi aufklärt, haben wir auch die Nachfrage und eigentlich reden wir über Fachkräfte im Grunde genommen, nur dann haben wir auch die Sicherheit, dass das Handwerk, Ball wieder zu dir, tatsächlich auch so aufbauen, skalieren kann, wenn diese Marktaussichten da sind. Das heißt, wir haben, also ich will hier gar nicht meckern, wir haben dieses Potenzial, das gerade hinzubekommen mit der Wärmeplanung. Es würde gehen, wenn die Städte, Stadtwerke zusammen mit dem Handwerk vor Ort da Gas geben. Aber wie ich weiß nicht, ich bin hier nicht Moderator, aber ich würde jetzt gerne mal aus deiner Sicht sehen, wie eure Erfahrungen da tatsächlich gerade.
Juliane, ich sehe dich nicken.
Ja, ich tatsächlich kommen wir aus einer Region, also wir kommen aus einer sehr ländlich geprägten Region, aber wir haben einen Klimaverein in der Region, der sich genau damit beschäftigt hat und wir als Unternehmen sind auch in einem Verbund tätig oder haben uns an dem Verbund angeschlossen, aber schon vor tatsächlich einigen Jahren, in dem wir uns genau dem Thema widmen. Und es wurden einige Gebiete ausgewiesen, die angegangen wurden und die auch über diesen Verbund angegangen wurden und wir versuchen, das auch zu zentralisieren, also dass man eben nicht mit jedem Einzelnen sozusagen da ins Gespräch kommt. Wir hatten erst am Wochenende, deswegen musste ich so schmunzeln, eine Veranstaltung, an der wir sozusagen darüber aufgeklärt haben, was passiert in dieser Region, das auch transparent werden zu lassen und nicht diese manuellen Schritte, die in dieser Branche oder in diesem Bereich vielleicht gerade noch vorherrschen, weil man gar keine Zeit hatte, sich mit digitalen Prozessen auseinanderzusetzen, die werden quasi über sowas jetzt gerade auch zentralisiert, um eben auch diese Aufklärung zu ermöglichen.
Also, aber ihr sitzt ja auch so ein bisschen zwischen den Stühlen. Du hast gerade von den Menschen gesprochen, die als Endkunden irgendwie nicht genau wissen, was sie brauchen oder was für ihre Gebäude irgendwie das Beste ist. Und dann auf der anderen Seite Leute, die nicht genug Personal haben, um sich drum zu kümmern. Dann seid ihr ja sozusagen von allen Seiten gekniffen. Wie löst ihr das?
Wir wollen ja nicht meckern heute, habe ich gehört.
Nein, aber trotzdem seid ihr ja sozusagen Multiplikator und Macher in einem und müsst irgendwie damit umgehen.
Ja, also ich glaube, das Konstrukt, in dem wir uns bewegen, das macht's aus. Also, dass man nicht mehr alleine in dem Handwerk unterwegs ist, sondern dass man ein Ökosystem hat, gerade für dieses Thema, wo man eben die Aufgaben auch gut verteilen kann, wo man die einzelnen Faktoren mit reinberechnen kann und dass man eben nicht mehr alleine für unendlich viele Punkte Punkte tätig ist, sondern einfach das Ganze im Netzwerk löst und da versucht, digital das sichtbar werden zu lassen, um den Kunden zu jedem Zeitpunkt abzuholen. Soweit sind wir vielleicht noch nicht, aber genau das muss der Weg sein, dass man einfach zu jeder Zeitpunkt diese Transparenz zum Endkunden hat und dann es eben auch schafft, das gut durchzuziehen in der Form, dass man einfach weiß, wie weit ist denn das Projekt eigentlich gerade schon fortgeschritten.
Also so ein bisschen, dies ist der Prozess, wenn A passiert, dann gehen wir da lang, wenn B passiert, gehen wir da lang und hier sind deine Infos so auf die Art.
Ja, und es ist ja auch verrückt, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen sind, aber das sind so ein bisschen meine Erfahrungen aus der Region, aus der ich stamme, dass das dann eher tatsächlich über so Rundschreiben funktioniert hat, dass man wirklich nicht zu jedem Zeitpunkt eigentlich wusste, wie ist denn jetzt der Stand dieses Projektes, und das ist ja super einfach zu lösen, wenn man einfach den Nutzer die ganze Zeit mitnimmt und dem auch zeigt, zu welchem Zeitpunkt man an welchem Stand des Projektes ist, weil das natürlich auch ein Förderprojekt ist, was natürlich extrem lange dauert, und da den Kunden auf dem Weg nicht zu verlieren, das sollte ja eigentlich unser Ziel sein.
Auf jeden Fall. Leon, ihr setzt an diesem Punkt an, dass ihr sagt, ihr wollt Menschen mit ohne Hände keine Wände, QuereinsteigerInnen qualifizieren, damit sie zum Beispiel in Zukunft Wärmepumpen oder auch Solarpanels installieren können. Wie seid ihr da vorgegangen oder wie macht ihr das?
Also, sag mal so, das Thema, was wir Anfang letzten Jahres auf dem Tisch liegen hatten, war ja so eine schiere Zahl. Also ging es in der Allianz für Transformation am Bundeskanzleramt ja um zwei Themen: Ausbau, letztendlich, also der Wiederaufbau der Solarwirtschaft mit mehr oder weniger Erfolg aktuell, das Thema Fachkräftemangel und wie bewältigen wir das? Weil wenn wir uns die Zahlen angucken, also je nachdem Best, Worst Case, bewegen wir uns irgendwo, sag mal, 750.000 Leute werden wir wahrscheinlich brauchen bis 2030, ne, so um die Energiewende zu, da ist noch nicht mehr der gesamte Gebäudebereich dran, ne, da geht es jetzt bloß um die Energiewende. So, das heißt, Ausbau der Erneuerbaren, Wärmepumpen und Co., brauchen wir so rund 750.000 Leute. So, und natürlich gibt es ein bisschen Transfer hin und her, und dann, ich sag mal so, netto wird es vielleicht 450.000 bis 300.000 Leute sein. Wenn man jetzt mal überlegt, wo kriegen wir denn die Leute her? So, dann sind wir halt, und schnell her, ne? Weil es reicht jetzt nicht aus, dass wir die Leute in 5 Jahren haben, weil dann sind die 2030 Ziele halt schon weg. Und da kommt man halt im Ausschussverfahren dann irgendwann drauf und sagt, naja, dann müssen wir auf Leute gehen, die aktuell, also die im Grunde genommen schon Kompetenzen mitbringen, die für diese Prozesse, über die wir sprechen, wertvoll sind, die vielleicht gerade, sagen wir mal, vielleicht im Niedriglohnsektor in prekären Beschäftigungen festhängen, die in Deutschland schon sind, aber hier nicht arbeiten dürfen können, wie auch immer, weil ihre Qualifizierung noch nicht anerkannt wird. Und dann kommen wir natürlich auch immer zum Thema natürlich Zuwanderung auch generell, ne? Also letztendlich Fachkräfte-Recruiting im Ausland. Aber das ist meines Erachtens immer der letzte Schritt, weil wir erstmal eigentlich mit den Kapazitäten, die wir hier haben, das regeln sollen, weil Relocation von Leuten aus dem Ausland ist gar nicht so einfach. Und wie wir auch öfter mal hören, ist Deutschland ja auch nicht unbedingt so beliebt. Ne? Und so kam dann halt letztendlich die Idee, wir bräuchten eigentlich was irgendwo Perspektive bietet. Bin ich per Zufall über eben diese Runden am Bundeskanzleramt dann mit der Bertelsmann Stiftung in Kontakt gekommen, da haben wir das Thema Teilqualifikation kennengelernt, was im Grunde genommen nichts anderes ist als eine modularisierte Umschulung quasi, also abgeleitet von der Ausbildungsordnung in Modulen, gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit, für alle Leute, die jetzt über 25 sind, keinen Berufsabschluss haben, irgendwie längst schon nicht mehr in dem Bereich arbeiten, wo sie gelernt haben, oder halt, wie gesagt, keinen anerkannten Ausbildungsabschluss haben. Für die haben wir quasi eine Maßnahme gestaltet.
Also da lerne ich sozusagen erstmal irgendwie Prozess X.
Genau. Also wir haben halt im Grunde genommen gesagt, okay, es gibt halt verschiedene Felder. Lass uns das SAK-Fachhandwerk nehmen. Das hat halt verschiedene Felder, ne? Also Sanitär, Heizung, Klima zum Beispiel. So, wenn ich jetzt Wärmepumpen installiere, dann muss ich am Anfang nicht zwingend was vom Thema Sanitär verstehen. Ich muss auch noch nicht zwingend tiefgehend was vom Thema Klima verstehen, wenn ich jetzt erstmal bloß an der Hydraulik dran bin. Und so kann man quasi halt Leute auf einzelne Felder eines Berufs erstmal, also spezifische Einsatzbereiche, anlernen und die dann Stück für Stück, also von diesem Ausgangspunkt, dann in die Lage versetzen, quasi, dass sie diesen ganzen Beruf auch ausfüllen können, dass sie quasi auch eine Perspektive haben. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn wir darüber sprechen, Quereinsteigerinnen, die bringen ja auch was mit, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt darüber sprechen, dass da Leute kommen, in einfach bloß ins Handwerk reingeschoben werden, die irgendwie bloß irgendwo stiftmäßig, ne, wie es im Handwerk früher hieß, irgendwann einen Stift hinhalten, sondern es gibt, sind ja, wir sprechen ja über Leute, die auch schon Berufserfahrung, Lebenserfahrung haben, die ja einen Teil, den man in jeder Ausbildung, in jeder Qualifizierung lernt, nämlich also arbeiten, sich im Team zusammen, Strukturen, Dokumentation, das haben die Leute ja schon gelernt. Was denen fehlt, sind halt die formalen Kompetenzen. So, dieses Theoretische, das müssen die halt natürlich nachlernen. Und das war eben der Ansatz, dass man gesagt hat, okay, das fehlt den Leuten noch. Dafür brauchen wir halt eine Maßnahme, die den Leuten wieder Perspektive bietet.
Und du hast es gerade angesprochen, die Anerkennung von Abschlüssen von geflüchteten Menschen ist ein Problem. Wie helft ihr denen?
Ehrlich gesagt sind wir da machtlos, absolut machtlos, weil das im Grunde genommen schlichtweg von den Stellen abhängt, die darüber entscheiden. Und das ist in Deutschland schlichtweg sind das die Handwerkskammern. So, und es gibt leider, es gibt Projekte, in denen das angestrebt wird, das Thema zu skalieren, schneller zu bekommen. Aber die berufliche Anerkennung ist in Deutschland noch ein extrem langwieriges Thema. Also es ist immer eine Einzelfallentscheidung eigentlich. Also das ist was man gar nicht, also mit in der aktuellen Situation gar nicht skalieren kann. So, deswegen haben wir auch gesagt, okay, das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist halt Leute, die in Deutschland sind, die letztendlich, oder insgesamt sagen wir erstmal, die berufliche Anerkennung ist ja eins, ne? Das andere ist, dass wir quasi, dass Leute einen Kurs, eine Bestätigung haben, dass sie etwas machen können. Ne, das kann auch mal unabhängig von der beruflichen Anerkennung haben. Es gibt auch Zertifikatskurse. Ne, und wir haben ja genau den Zwischenweg zwischen einer vollständigen beruflichen Anerkennung gefahren und einem Zertifikatskurs, der halt nicht abschlussorientiert ist. Nämlich, dass man so den Zwischenweg hat. Und dann auch viele Leute, die quasi aus dem Ausland kommen nach Deutschland, die kriegen ja auch nicht sofort eine vollständige berufliche Anerkennung. Das heißt, deren Qualifizierung im Ausland füllt nicht die gesamte Ausbildungsordnung, sondern die haben dann ein gewisses Delta für die Anerkennung. Und das Schöne ist, wenn man halt modular denkt, dann kann man halt auch sagen, okay, dann spielen wir der Person genau das Modul zu, dass wir dann halt sagen können, okay, wir melden die Leute oder entweder zur externen Prüfung an, wenn wirklich gar keine Anerkennung so direkt möglich ist, oder halt, wie gesagt, man versucht die Anerkennung durchzubringen. Aber leider ist da, muss man ehrlicherweise sagen, auch wenn ich jetzt hier wir nicht ins Bashing und ins Meckern verfallen wollen, aber es ist ganz klar, da ist einfach die Industrie und Handel, die IHKs sind da weiter als die Handwerkskammern. Ich glaube, so viel kann ich einfach mal ganz klar und faktisch einfach sagen an der Stelle.
Ich habe letztens einen Vergleich gehört, der gesagt hat, es gibt den Unterschied zwischen Machtkraft und Fachkraft. Und das war für mich, jetzt denken wir mal nicht nur im Endkundenbereich, sondern auch im Gewerbekunden- und Großprojektenbereich, das sind ja wirklich teilweise riesige Projekte, riesige Hallen, die ausgestattet werden müssen, wo jetzt gerade ganz häufig Universalgelehrte sozusagen zum Einsatz kommen, die gesamte Bandbreite machen können und sich da vor Augen zu führen, wie viel Meter Fußbodenheizung man eigentlich verlegen muss oder wie viel Lichter man anbringen muss, wo es ja wirklich auch immer nur um eine kleinere Tätigkeit geht. Und da einen Unterschied reinzubekommen zwischen Machtkraft und Fachkraft, fand ich vor allem auch in diesem Gewerbe- und Projektgeschäft sehr, sehr wertvoll, um einfach da auch Zeit in der Wertschöpfung sozusagen wieder zu verbringen.
Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
Euer Laptop läuft mit 100% Ökostrom, eure Heizung mit klimaneutraler Wärme, in der Garage lädt euer Auto und auf dem Dach erzeugt ihr euren eigenen Solarstrom. Klingt nach Zukunftsmusik, ist aber jetzt schon leicht zu haben. Bei Lichtblick bekommt ihr alles, was ihr für einen klimaneutralen Lebensstil braucht. Jetzt einfach wechseln zu Deutschlands größtem Ökostromanbieter.
Ich würde jetzt auch gerne nochmal so, also wir haben ja auch gesagt, wir sprechen auch über KI, angerissen haben wir es schon, aber ich würde da nochmal einen Fokus drauf legen. Mein persönlicher Zugang zum Handwerk ist Fotografieren, das mache ich nebenberuflich und ich weiß, KI kann mir inzwischen helfen, irgendwie Bilder auszusuchen oder Retusche zu vereinfachen oder auch die Bildbearbeitung übernehmen. Wie ist es bei euch in eurem Arbeitskontext? Wo kann KI helfen oder tut es schon? Und noch wichtiger, was kann KI nicht machen?
Soll ich mal nochmal was Verbindendes sagen, glaube ich, zu dem, was gerade gesagt wurde. Und zwar, es geht ja um Fachkräftemangel. Und ich glaube, bei uns im Architektur- und Planungssektor ist es gerade noch nicht so. Aber es kommt natürlich perspektivisch. Wo es aber noch schlimmer ist, ist bei den Behörden. Und da ist ein Kunde auf uns zugekommen mit einer eigentlich ziemlich spannenden Idee für den digitalen Bauantrag. Das ist ja in aller Munde. Ich halte ihn für extrem komplex und es wird auch noch, glaube ich, sehr lange dauern, bis er wirklich digital ist oder digital geprüft werden kann, so muss man sagen. Aber die Idee war hier zu sagen, wir gucken auch hier, was ist das Allereinfachste, was kann man am allereinfachsten digitalisieren? Und da gibt es das sogenannte vereinfachte Genehmigungsverfahren. Ich weiß nicht, ob das hier Leute kennen. Das ist, wenn ein Bebauungsplan vorliegt und man ein relativ einfaches Gebäude in diesen Bebauungsplan integrieren möchte. Das heißt, es muss von den Flächen passen, es darf nicht von Abstandsflächen irgendwie überschreiten und es muss von der Geschossigkeit und so reinpassen. Und dieser Prüfungsprozess muss manuell gemacht werden und dauert relativ lange, ist aber nicht so schwierig. Ja? Aber es sind sehr viele Anträge in diesem, das sind so typische Einfamilienhäuser, es kommen sehr viele Anträge. Und der Kunde hat gesagt, könnt ihr das nicht versuchen zu digitalisieren? Da muss ich keinen Brandschutz prüfen, es geht wirklich nur um die Gebäudehülle und das kann man eben sehr gut. Und jetzt eben das Verbindende, dazu muss man aber einen digital lesbaren Bebauungsplan haben. So, und ich weiß nicht, wer schon mal einen Bebauungsplan gesehen hat, die sind manchmal nicht mal menschenlesbar und wir mussten das halt irgendwie maschinenlesbar machen. Es gibt zum Glück ein X-Plan-Format, dann ist es schon mal maschinenlesbar, das heißt, ich kann daraus die Höhen lesen, ich kann genau sehen, wo ist die Abgrenzung, wo darf ich denn bauen und wo nicht. Aber hier kann eben auch KI helfen und wenn du nach Bildverarbeitung fragst, die Bilderkennung selbst von den Modellen, die jeder kennt, ChatGPT, ist mittlerweile so gut, dass man sie fragen kann, hey, sag mir doch bitte für die und die Adresse und für das Flurstück, was haben wir denn da für eine GRZ und GFZ? Und das tun wir, das wird mit integriert und dann kann man eben direkt automatisch digital durchprüfen, wenn jemand einen Antrag einreicht mit einer gewissen Höhe, mit einer gewissen Ausnutzung für ein Grundstück, kann automatisch gesagt werden, ob es drauf passt oder nicht. Und es kann sogar vorgeschlagen werden, was die Alternative ist, also wo hier der Fehler vorliegt. Das geht heute schon. Und das war eigentlich ganz spannend, dass diese Idee vom Kunden kam. Und das sind eben, glaube ich, mal so die Sachen, wo man gucken muss. Also was ist ein Prozess, der wahrscheinlich zu einfach zu digitalisieren ist und nicht die ganz große Lösung direkt anpackt, sondern den ganz kleinen Bereich und sich damit so ein Pilotprojekt schafft. Und ich glaube, sowas gibt es im Handwerk auch, du hast es gerade auch schon gesagt, ne? Also nicht gleich die ganze Montage, sondern vielleicht nur ein Teil.
Ich habe heute in Vorbereitung auf diese Veranstaltung deinen Podcast gehört, Julian, oder euren Podcast Handwerk Next und ihr habt über Sanierungssprints gesprochen. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was das ist und wie das funktioniert?
Ich würde noch vorher vielleicht einen kurzen Einblick, weil ich das Thema so spannend fand, noch einen kurzen Einblick auch aus Handwerk Next teilen, weil wir hatten da auch ganz viele verschiedene Interviews mit verschiedenen Playern aus verschiedenen Branchen. Also wir sind nicht fokussiert nur auf eine Branche, sondern eben auf verschiedene Branchen. Und da war ganz spannend zu hören, dass wirklich das Bäckerhandwerk eine der Handwerksbranchen ist, die am meisten KI verwenden. Da habe ich mich wirklich gefragt, warum ist das so und warum ist das im SAK-Handwerk, wo wir ja wirklich auch von der Industrie getrieben werden, uns weiterzuentwickeln, was ja in keiner anderen Branche so stark ist wie in unserer Branche. Warum sind wir noch nicht so weit? Also dementsprechend haben wir uns da auch auf den Weg gemacht, einfach aus dem Grund heraus und weil wir es seit letztem Jahr auch mit ChatGPT, ich habe echt so das Gefühl, seit so anderthalb Jahren ist das so, dass auch im Handwerk KI verstanden wurde in Form von, aha, ich habe es mit ChatGPT das erste Mal vielleicht auch ausprobiert. Also es wurde ein bisschen greifbarer für die Leute und auch ein bisschen greifbarer im Handwerk. Ja, und Sanierungssprint, ich glaube, wir sitzen ja hier in der besten Umgebung, wo man sich heute darüber austauschen kann. Darüber habe ich euch ja auch kennengelernt, deswegen bin ich ja auch heute hier. Wir hatten da eine Podcast-Folge mit Henning Ellermann zu und haben darüber gesprochen, wie man innerhalb von 22 Tagen es schaffen kann, ein Haus zu sanieren. Einfach auch aus der eigenen Motivation heraus, weil ich das Projekt ja auch für unser Unternehmen sehr spannend finde. Deswegen bin ich auch heute hier. Und dort wurde es eben geschafft, das Handwerk so miteinander zu vernetzen, die unterschiedlichen Branchen so miteinander zu vernetzen, diese Baustelle effizienter durchzubringen und diese Potenziale in diesen Lücken zwischen den Übergaben von Handwerksbetrieb zu Handwerksbetrieb einfach zu minimieren und das in 22 Tagen zu schaffen. Und ich bin ganz gespannt, was ich heute dazu noch lernen werde.
Weil ihr noch weitere Termine hier auf der Veranstaltung dazu habt, oder?
Nein, sondern Roland Meyer ist ja heute auch hier und Henning Ellermann.
Ach so, okay.
Und genau deswegen da nochmal in den Austausch zu gehen, weil sie waren ja so die Initiatoren von diesem Projekt.
Genau.
Und ich glaube, da können wir in vielen Handwerksbereichen, aber vor allem in der Sanierung, extrem viel von lernen. Wir müssen es nur schaffen, uns innerhalb der einzelnen Regionen, in denen wir tätig sind, auch so zu vernetzen und so zu committen, um so ein Projekt zu starten. Und ich glaube, davon können wir einfach sehr viel lernen und ich bin gespannt darauf.
Für mich ist das auch ein klasse Beispiel, weil es mal im Grunde genommen das Thema, was in vielen Startups die letzten Jahre passiert ist, wirklich mal in Breite trägt. Also wirklich die Prozesse im Detail anschauen, jeden Prozessschritt. Das ist ja der große Unterschied zwischen vielen Handwerksbetrieben noch und nicht nur vielen Handwerksbetrieben und Startups, sondern auch vielen nicht spezialisierten und spezialisierten Handwerksbetrieben. Es gibt halt Riesenunterschiede. Und da kommen wir auch, ne, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Daher kommen auch die Unterschiede, also in der Installationszeit für eine Wärmepumpe und auch in dem Preis für den Endkunden halt wieder. Das ist so ein Kreis, der schließt sich. Also das greift alles ineinander. Also auch wenn wir jetzt über Fachkräfte sprechen, das Thema Fachkräfte beeinflusst den Preis zum Beispiel der Wärmepumpe für die Endkunden. So, und jetzt ist es bei einer Wärmepumpe natürlich schon ein Thema, wenn wir natürlich ein ganzes Quartier denken. Dann müssen wir mal überlegen, über wie viel Geld wir da sprechen. Und es wird ja immer mehr Geld gefordert von der Politik. Aber vielleicht ist auch gerade der Zeitpunkt, wo wir aus der Wirtschaft mal wieder sagen müssen, wir liefern halt genau sowas wie das. Die Konzepte, wie es halt auch mit den Ressourcen, die wir haben, effizienter läuft.
Ja, und das ist auch unsere Pflicht, also auch dieses Thema Agilität mehr in den Fokus zu rücken und überhaupt fürs Handwerk zu denken. Also was bedeuten eigentlich agile Prozesse, agile Arbeitsweisen im Handwerk, da eine Weiterentwicklung zu schaffen? Das passiert heutzutage noch nicht in so vielen Handwerksunternehmen, aber die, die es verstanden haben und es anwenden und da auch in Weiterbildung investieren, im eigenen Team, das transparent werden lassen, wirklich agile Methoden zu integrieren, die werden genau daran anknüpfen und Konzepte erarbeiten, die genau darauf ausgelegt sind. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigen Aufgaben, dieses Thema Agilität mehr in den Fokus zu rücken.
Da bist du ja sozusagen für dein Unternehmen, aber auch für deine Branche, diejenige, die euren Laden sozusagen in die Zukunft führen soll. Wie macht ihr das dann? Hast du ein konkretes Beispiel? Weil es ist immer so ein großes Wort, Agilität, und irgendwie keiner kann sich was darunter vorstellen. Wie sieht das konkret aus?
Also angefangen habe ich ganz zaghaft und mit kleineren Schritten, einfach um es selbst mal auszuprobieren, weil ich auch da keine Erfahrung hatte. Ich komme eigentlich aus einem Konzern, agile Produktentwicklung. Ich habe mich viel in agilen Projekten bewegt, aber das dann wirklich in so einem Handwerksbetrieb zu testen, das war schon für mich auch erstmal etwas zaghafter. Wir haben uns die Prozesse zur Weiterentwicklung eigentlich rausgenommen, weil auch da habe ich gemerkt, dass das Tagesgeschäft zur Weiterentwicklung meist doch überwiegt. Das kennt der eine oder andere vielleicht auch aus seinem Arbeitsalltag, und da eine gewisse Verbindlichkeit reinzubekommen, da habe ich halt eben die ersten Sprints gemacht. Also, dass man mit einem kleineren Team angefangen hat, wirklich in Sprints zu arbeiten und zu verstehen, was es bedeutet, sich auf was zu committen und dann eben auch in Richtung Weiterentwicklung der Prozesse zu arbeiten. Das war dann sehr intern sozusagen, also im Büro mit einem kleineren Team, und das dann eben auch auszuweiten. Und da war der erste spannende Anknüpfungspunkt oder einfachste Anknüpfungspunkt für mich, in Retros zu denken, wo man sich mit einzelnen Teams trifft und wirklich sagt, was lief eigentlich gut, was lief schlecht. Und das haben wir dann eben auch in Handwerksrunden gemacht, wo man mit verschiedenen Handwerkern und Büromitarbeitern mal versucht hat, die Schnittstelle nochmal zu erörtern und das jetzt in der Regelmäßigkeit zu machen, dass es keine Schimpfrunden werden, in denen man immer nur sagt, das läuft alles Quatsch und die Bestellung war wieder nicht da und so weiter, sondern dass man wirklich gemeinsam im Team daran arbeitet, dass dieser Prozess, wenn wir nächsten Monat hier stehen, dann besser ist und das kontinuierlich beizubehalten. Das ist so ein einfacher Anknüpfungspunkt natürlich, also so ein Retro-Format zu implementieren, aber auch da jetzt Projekte im nächsten Schritt agil zu denken, in Projektphasen zu unterteilen, das wäre natürlich ein Anknüpfungspunkt, den man jetzt auch in dieser Rubrik sozusagen im Handwerk lernen muss.
Genau, weil du hattest in dem Podcast gesagt, diese 22 Tage sind ja im Grunde nicht der Maßstab, sondern die Zeit, die davor, also die man für die Planung braucht, wenn die sozusagen genauso lange gebraucht hat wie immer, so, dann ändert sich, also dann zieht man das halt schnell durch und hat Zeit fürs nächste Projekt, aber da muss ja auch was passieren, oder?
Ja, total. Also da auch im Büro anzuknüpfen, bei den Planern, die das ausführen sollen. Ich fand es spannend, im Sanierungssprint habe ich es gehört, das war auch der erste Anknüpfungspunkt, einen Coach zu haben, der für dieses Projekt zuständig ist. Also spannend, auch da setzen wir jetzt sozusagen eher intern an, um überhaupt zu lernen, was bedeutet Agilität, also das wirklich nochmal in den Kern zu gehen, im Büro und wirklich mal diese Grundlagen abzubilden und zu verstehen und dann einzeln auf so ein Projekt einfach mal zu testen, als Pilotprojekt zu machen und diese agilen Methoden entlang des Projektes einfach mal abzubilden und eben auch diese Projektplanung, wenn man aus einer anderen Branche kommt, wie aus dem Handwerk, kann man sich das, glaube ich, nicht vorstellen, weil das ist eine klassische Projektplanung, aber da passiert so viel und so viel Kleinschrittiges, dass das eben das ein oder andere Mal diese Zahnräder nicht ganz so ineinander greifen und da anzusetzen und das agil werden zu lassen, das sollte das Ziel sein, ja.
Also ich habe hier nochmal einen Spicker, das waren 60 HandwerkerInnen, die da zusammengearbeitet haben und in einem wirklich stundengetakteten Bauzeitenplan, das habe ich mir nochmal mit aufgeschrieben. Also und da war sozusagen, das war ein Altbau, Einfamilienhaus, das eben in 22 Werktagen zu einem klimaneutralen Zuhause saniert wurde. Gebäudehülle, neue Fenster, Wärmepumpe mit PV-Anlage, dazu eine vollständige neue Haustechnik, Fußbodenheizung, Sanitär, Elektrolüftung, neue Fußböden, Innentüren und so weiter. Also
eine kleine Side-Note, ich hatte tatsächlich auch so einen Spicker, wie du hattest, als ich auf deiner Position war, vor ein paar Wochen beim Henning, und habe mir aufgeschrieben, zu Hause im Glück hieß der Spicker und ich weiß nicht, bei wem es gerade auch diese Gedanken an zu Hause im Glück kamen und dann wollte ich es ansprechen, da sagte der Henning, dass der Ronald damals auch bei zu Hause im Glück dabei war und das fand ich total spannend, also dass dieses Konzept, was wir eigentlich alle schon kennen, das einfach zu übertragen auf unsere Arbeitsweise, also wirklich.
Es sind halt grundlegend andere Managementmethoden auf einmal. Ne? Also es ist ja, also ich weiß nicht, ich habe das immer mal wieder zwischendrin gesagt. Ne? Also es ist natürlich schwierig, also ist ein kritisches Thema, wenn man das jetzt so direkt sagt. Ne? Aber ich habe eigentlich immer gesagt, okay, eigentlich müssen wir erstmal ans Management ran im Handwerk. Also das ist natürlich schwierig bei großenteils Betrieben, also durchschnittlich 9 Mitarbeiterinnen so in so einem Betrieb. Naja, Management ist halt immer der Inhaber, ne? Das ist immer doof, wenn man dann meistens ja wirklich Inhaber, auch noch, ne? Wenn man dann halt zu denen hinkommt und sagt, wisst ihr was, wir können natürlich euch jetzt mehr Fachkräfte besorgen, aber eigentlich musst du erstmal deine Unternehmenskultur auf den Kopf stellen. Es gibt ja da deswegen viele, ja, Akteure, die eigentlich, ne, also Recruiting machen einfach für Handwerksbetriebe, ne? Aber das reicht halt nicht aus. Das wird nicht ausreichen. Reicht auch nicht aus, um die Leute zu halten vor allem. Um die Leute zu halten, um irgendwie auch vor allem von der Industrie vielleicht, also wir haben ja Industrien, wir haben ja Fachkräfte in Deutschland. Es ist ja nicht so, dass wir per se, also Fachkräftemangel ist ja auch so ein Schlagwort, ne? Aber wir haben ja sehr viele fossile Fachkräfte in Deutschland, die wir im Handwerk auch einsetzen können. Aber um jemand aus der Industrie ins Handwerk zu holen, muss man natürlich auch ein ansatzweise ähnliches Umfeld, was Unternehmenskultur angeht, was Bezahlung angeht, was natürlich ein Riesenproblem ist, ne? Also weil man muss ehrlich sagen, ne? Also da sind wir noch nicht im Handwerk, aber auch, wie gesagt, also viele weiche Faktoren angeht, ne? Also die Leute müssen nicht einfach wohl werden, sonst können wir so viel wie möglich, wie wir wollen, darüber reden, dass wir Leute aus fossilen Branchen ins Handwerk oder in die Erneuerbaren holen. Die Erneuerbaren sind zum größten Teil Handwerk. So, wenn wir uns die Zahlen angucken, wir brauchen auch Ingenieurinnen, ganz klar. Aber ich sage, habe ich vorhin auch schon gesagt, immer zum Spaß, die Ingenieurinnen, die wir brauchen, die sitzen gerade bei den Netzbetreibern und füllen Papieranträge aus. Also da gibt's zumindest in den Erneuerbaren einige auf jeden Fall, die man dafür machen kann. Aber wir brauchen halt vor allem Fachkräfte im Handwerk und wir haben viele technische Fachkräfte und um die ins Handwerk zu bewegen, muss sich halt im Handwerk auch noch viel bewegen. Aber es gibt viele von den Betrieben. Es sind nicht so wenig. Es sind echt viele, viele Betriebe, mit denen ich in den letzten 1,5 Jahren gesprochen habe, wo ich genau das Gleiche, genau die gleichen Bewegungen sehe, wie bei, hochstandardisierten, also Startups mit hochstandardisierten Prozessen.
Ja, wir arbeiten dran. Aber noch zwei Gedanken dazu. Also es gibt natürlich auch viele Handwerksunternehmen, das kann man auch nicht unterschätzen. Das kann mal gut sein, mal schlecht sein, wenn der Chef sozusagen noch mit auf der Baustelle ist. Also natürlich schaut man immer vor Ort, ja. Aber wenn man aktiv arbeitet, hat man für sowas und für die Weiterentwicklung und für die Weiterentwicklung von der Führung, für die Weiterentwicklung seiner eigenen Mitarbeiter einfach ganz wenig Zeit, weil man die Zeit, die man dann vielleicht noch hat, am Wochenende im Büro verbringt, um Rechnungen zu schreiben. Also das, auch von den Betrieben haben wir in Deutschland ja noch ganz, ganz viele. Es kommt nicht auf die Größe an, sondern es gibt auch ganz kleine Handwerksunternehmen, die extrem digital aufgestellt sind, extrem standardisiert sind und weiter sind wie wir an der Stelle. Aber es bedeutet eben auch einen extremen Punkt von Zeit, den man sozusagen investieren muss, um auch Führungskräfte, die eben auch in der Technik unterwegs sind oder im Büro unterwegs sind, auch weiterzuentwickeln, weil man eben auch schon teilweise 20, 30 Jahre genau nach dem Standard gearbeitet hat. Dann kam vielleicht mal ein digitales Tool, aber da jetzt wirklich so ein Mindset-Change hinzubekommen, das ist natürlich einfach eine Phase, die andauert und wo man auch Zeit rein investieren muss.
Ich habe das auch letztes Jahr irgendwann mal bei der Heinrich-Böll-Stiftung gesagt, habe gesagt, wir brauchen ja erstmal jemanden, der Weiterbildung als Business Case denkt, bevor wir über Weiterbildung im großen Stil und Leute aus anderen Branchen holen, reinkommen. Ne? Also dieses Denken von auch weichen Themen als Business Case. Also das sind ja keine weichen Themen, es sind ganz harte Themen, ob du Fachkräfte bekommst als Betrieb oder nicht. So. Die klingen vielleicht noch teilweise weich. Und nicht ohne Grund spricht man ja auch nicht mehr so viel über Soft Skills, ne? Weil es gar nicht so soft ist, wie es klingt.
Wenn ich zu viel Respekt habe vor einer Aufgabe, die mir viel zu groß erscheint, dann habe ich so ein Mantra und sage mir immer, es ist nur Podcast X. Jeder Busfahrer hat mehr Verantwortung als du selber. Mach jetzt einfach. Wie sprecht ihr euch selber Mut zu? Wie schöpft ihr Kraft für so übergroße Aufgaben? Das ist die Abschlussfrage. Ihr dürft gerne einfach alle drei.
Ich teile die einfach in ganz viele kleine Aufgaben und dann ist es nicht mehr so schlimm.
Ja, kleine Schritte. Man sieht manchmal, also es geht ja auch manchmal wieder bergab, aber ich sage immer, solange man irgendwie zwischendrin mal wieder aufs Stockwerk guckt und sieht, man ist wieder ein, zwei Stockwerke drüber, man darf nicht jeden Tag aufs Stockwerk gucken, weil manchmal geht die Treppe irgendwie auch runter, ohne dass man sieht, aber solange man das immer sieht und dann Schritt für Schritt halt denken. Und irgendwo habe ich jetzt in 10 Jahren Energiewende öfter mal erlebt, irgendwo schließen sich dann wieder Kreise. So. Und wir sind noch nicht ganz da, wo wir hinwollen, aber ich glaube, es ist auch viel, was ich eben letztendlich auch systematisch noch bewegen musste, ne? Auch in den Netzwerken, in der Interaktion zwischen Akteuren. Und ich bin da zuversichtlich, dass wir da so langsam hinkommen, wo wir hin sollten, um die Grundlage eben zu haben, ne?
Ich glaube, meine Antwort ist kurz. Ich frage mich immer, was passiert, wenn es dann doch gut geht und wie könnte es sein, wenn es gut geht? Klar geht es auch mal schief und dann muss man vielleicht einen neuen Weg suchen, aber es könnte eben auch klappen und das ist, glaube ich, meine Frage, die ich mir meistens stelle und dann traut man sich irgendwie doch, weil man sich auf das Ergebnis freut und wenn es halt nicht funktioniert, geht man nochmal einen anderen Weg.
Das sagt Juliane Feltum von der Feltum GmbH, dann haben wir Leon Trippel von Ohne Hände keine Wände und Matthias Züke von Zeit waren hier auf dem Podium. Wir haben über künstliche Intelligenz, Fachkräfte und die Zukunft des Handwerks gesprochen. Vielen Dank euch für das Gespräch und die interessanten Einblicke, die ihr gegeben habt. Genau, das war Mission Energiewende, diesmal live von der Jahreskonferenz der Deutschen Unternehmensinitiative Energieeffizienz e.V. in Berlin. Die Redaktion für diese Folge hatte Sarah-Marie Plikat. Bei Mission Energiewende sprechen wir jede Woche Dienstag über ein anderes Klimathema. Diese und alle anderen Folgen von Mission Energiewende findet ihr überall da, wo ihr auch sonst Podcasts hört, zum Beispiel bei Apple Podcasts, G-Podder, Podcast Addict oder Castbox. Und natürlich in unserer Detektor FM App. Da gibt es auch übrigens richtig gute handverlesene Musik für die Motivation bei der Arbeit oder auf der Baustelle oder wo auch immer ihr Musik braucht. Ich bin Ina Lebetier, vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften für diese Live-Aufzeichnung und noch eine tolle Konferenz euch. Vielen Dank.
Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick, eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.